In diesem Gespräch treffe ich auf Gretel Niemeyer, ihres Zeichens Verkaufsexpertin. Und so trocken das jetzt vielleicht klingt für dich, so interessant und spannend war dieses Gespräch. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie hat sie eigentlich ihre Begeisterung, ihre Passion für den Verkauf entdeckt. Wir sprechen darüber, dass Verkauf kein Bittsteller-Ding ist, ob es Unterschiede zwischen B2B und Einzelunternehmerinnen gibt, ob Mindset die Hauptbremse beim Verkaufen ist, wie kann man eine Vertriebsstrategie mit, und das ist natürlich für mich besonders spannend, Vertriebsroutinen aufbauen. Dann noch ganz kurz um den Umgang mit ungefragtem Feedback. Was auch nicht fehlen darf, ist natürlich die Frage, was funktioniert noch im Verkauf, und zuletzt haben wir uns unterhalten über Netzwerken neu gedacht. Ja, viel Spannendes drinnen und dementsprechend starten wir gleich los. Viel Spaß damit. Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Und ich begrüße dich als erstes mal, liebe Gretel. Vielen Dank für deine Zeit. Und allen Zuseherinnen, Zuhörerinnen möchte ich dich mit einem Satz vorstellen. Ich würde auch Kühlschränke in Alaska verkaufen, ist mir aber zu weit weg. Ich habe so lachen müssen.
Sehr gut.
Also die Gretel kannte ich vor diesem Interview eigentlich nur ganz kurz, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe das ganz toll gefunden. Ich wurde angeschrieben, ob ein Platz und Interesse in meinem Podcast ist von dir oder deiner Kollegin. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer das war. Ich war gerade mitten in einem Lounge, habe überhaupt keinen Kopf gehabt, habe mich also nicht gerührt. Dann kam eine sehr nette nochmal eine Erinnerung, Nachfrag-Mail. Ich war immer noch im Lounge, es war ein langer. Und dann kam noch eine dritte Aufforderung oder Nachfrage, auch sehr nett. Und das ist das, was mir sofort aufgefallen ist, dass du schon eine andere Sprache bedienst, als ich es normalerweise, sage ich jetzt einmal so, in meinem Umkreis lese oder höre. Das war auf der einen Seite erfrischend, würde ich jetzt mal sagen. Und das, was mich also dann absolut überzeugt hat, war, dass du dir wirklich Zeit genommen hast, dass wir uns einmal kennenlernen. Weil wir eben vorher, also ich hatte dich überhaupt nicht auf dem Schirm, sagen wir mal so, habe dann auch geschaut, Newsletter und Facebook und Ähnliches. Wir hatten uns, glaube ich, gegenseitig nicht wirklich auf dem Schirm. Und ich habe es toll gefunden, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Podcast-Interview, dass du sagst, ja, treffen wir uns mal in Zoom und sprechen miteinander. Also, um auf die Vorstellung von der Gretel zurückzukommen, das sagt eigentlich eh schon alles, worum es bei dir geht, nämlich ums Verkaufen. Und diese junge Ansprache ist mir auch aufgefallen, es ist so ein bisschen Denglisch, ja, also sehr viele englische Wörter dazwischen, was auch klar wird, wenn man sich anschaut, was du bisher gemacht hast, wie viele Sprachen du sprichst. Ich bin ganz beeindruckt, wo du bisher gelebt hast. Darum habe ich mich dann gefragt, echt, Alaska, zu weit weg. Soll ich das glauben? wenn du schon so viel unterwegs warst, ja, aber deine Passion ist das Verkaufen. Was du vielleicht doch ein bisschen erzählen kannst, ist, wie du dorthin gekommen bist. Das habe ich nämlich nicht zu 100% herausfinden können, wie du auf diese Expertise oder drauf gekommen bist, dass dir das liegt. Mhm. Ja?
Sehr, sehr gerne. Also erstmal moin. Claudia, vielen Dank für diese super nette Vorstellung. Das hatte ich so auch noch nicht, dass du auch erzählt hast, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und ja, tatsächlich, also warum ist mir jetzt Alaska zu weit? Weil ich mittlerweile zwei kleine Kinder habe, okay, so ganz, auch nicht mehr mit 6 und 8 Jahren. Aber diese Zeit, in der ich wirklich sehr viel im Ausland unterwegs war, die ist dann jetzt also mal mindestens 8 Jahre vorbei. das vermisse ich schon auch sehr. Aber diese Sprachenliebe, die gehört einfach total zu mir.
Ja.
Und wie bin ich zum Verkaufen gekommen? Tatsächlich auch über die Sprache. Also ich habe 2005, 2006 ein Praktikum in Barcelona gemacht, weil ich unter anderem auch Spanisch spreche. Und habe mir dann für die Bachelorarbeit damals ein Unternehmen in Deutschland suchen wollen. Bin dann in Hamburg in einem Unternehmen gelandet und die haben nach einem halben Jahr zu mir gesagt, du sprichst doch Spanisch. Wir brauchen jemanden, der das ganze Büro in Spanien leitet. Hand aufs Herz, das Büro bestand aus einem Mitarbeiter. Also das war jetzt auch kein riesiges Büro. Aber so war ich plötzlich von einem Moment auf den anderen fürs Verkaufen in Spanien zuständig und bin dann da auch selbstständig hingeflogen und habe bei den, wie heißt es auf Deutsch, Telekommunikationsanbietern, also so Movistar, Telefonica und so weiter, Vodafone, bei denen halt die Produkte dieser Firma sozusagen verkauft und habe einfach festgestellt, dass mir das total liegt, dass ich da richtig Spaß drauf habe, dran habe und dass ich eben nicht das habe, was viele Menschen, die verkaufen sollten, bis habe, nämlich dass ich mich automatisch auf drei Ebenen unter den Käufer oder die Käuferin setze, sondern für mich ist Verkaufen immer was, was auf Augenhöhe stattfindet. Und nur weil ich gerne möchte, dass du mir was abkaufst, bedeutet das nicht, dass ich irgendwie, ja, dass ich irgendwie weniger wert bin, sondern in der Regel sollte es ja so sein, dass ich ein Produkt habe oder eine Dienstleistung, die für jemanden ein Problem löst. Und für mich ist Verkaufen eben diese Lösung mit dem Problem zusammenzubringen. Und deswegen ist mir auch die Kommunikation auf Augenhöhe total wichtig. Also ich würde auch
Das
nicht mit jemandem arbeiten.
find ich total spannend, wenn du sagst, diejenigen, die verkaufen sollten, müssten, dürften, fühlen sich drei Ebenen drunter. Das verstehe ich nicht ganz in der Kommunikation. Wie meinst du das oder wie hast du das erlebt? Bisher bei deinen Kundinnen, was heißt da drei Ebenen drunter?
Ja,
Bittsteller oder?
genau, so ein
Aha.
Bittsteller-Ding. Also so ein, ah, ich bin zu teuer, ah, ich darf diesen Preis nicht verlangen oder das Produkt ist nicht gut genug oder jetzt muss ich so richtig, richtig viel leisten, weil das, was ich angeboten habe, das reicht noch nicht.
Okay.
Wenn dann die andere Seite sozusagen nochmal. Na, also man hat einen Vertrag miteinander, aber jetzt will die andere Seite doch wieder mehr und man gibt dann immer nach, weil man so denkt, ah ja, dann muss ich da jetzt doch noch mal mehr geben. Und aus dem Bereich, aus dem ich komme, da ging es halt wirklich um ziemlich große Beträge und dementsprechend war die Person, die sozusagen Einkäufer oder Einkäuferin war, schon auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen in so einer Position von, ach na ja. Sag mir doch mal, was du mir
Am
noch rund,
längeren Hebel, ne, wie man so schön
genau,
sagt,
was du mir
ne?
noch
Ja.
rundherum zu bieten hast für kleine Geschenke oder irgendwas. Und dann entscheide ich, wer in meiner Gunst steht. Und das kann ich halt überhaupt nicht haben. Das finde ich halt total daneben. Und ich finde auch, wenn wir Menschen, die was zu verkaufen haben, wenn wir das nicht erlauben, dass wir in diese Bittstellerposition kommen, dann strahlen wir auch was anderes aus und dann verkaufen wir auch auf eine andere Art und Weise. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig.
Sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, absolut. Hast du einen Unterschied bemerkt zwischen Spanien und Deutschland, was so diese Einkaufspolitik angeht?
Ich würde sagen, dass es tatsächlich in Spanien noch mehr um diese kleinen Geschichten rundherum geht. Wobei ich das natürlich auch nur in dieser einen Branche vergleichen kann. Also tatsächlich war ich in Spanien selbstständig. Ich hatte dort eine, oder danach selbstständig. Ich habe also erst in dieser Hamburger Firma gearbeitet. Dann bin ich nach Barcelona gezogen, habe dort eine App-Agentur gegründet und bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen und habe in einem Berliner Start-up gearbeitet und das internationale Sales-Team geleitet. Und ich glaube, ab einer bestimmten Größe von Budgets, um die es geht, erwarten die Menschen, egal in welchem Land, dass sie schick zum Essen eingeladen
Ah,
werden
okay.
oder dass es nochmal Weihnachtsgeschenke gibt oder ne, im größeren Stil dann auch irgendwelche Reisen irgendwo hin. Ich glaube, das ist schon gang und gäbe bei bestimmten Größen von Budgets.
Jetzt kommst du ja quasi aus dem B2B ursprünglich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch was du verkauft hast und wie deine Kundenstruktur war, sagen wir es einmal so. Und wenn ich mir jetzt deine Homepage anschaue, deine Angebote anschaue, dann geht es doch eher in Richtung mich, ja, als mögliche Kundin. Wobei ich mit dem Verkaufen an sich kein Problem habe, also zumindest mental nicht, ja. Wie kam der Switch zustande, beziehungsweise ist da nicht ein großer Unterschied dazwischen, zwischen so großen Unternehmen, B2B und jetzt eigentlich kleinen Unternehmen, beziehungsweise Einzelunternehmungen, auch B2B, aber halt eine Person auf der anderen Seite.
Also tatsächlich hat mir jetzt vor ein paar Wochen jemand gesagt, der in einem Unternehmen sitzt und der mich interviewt hat für seinen Podcast, der hat gesagt, was ich echt erstaunlich finde, ist, dass du den Vertriebs-, den Sales-, den Verkaufssprech, den es eigentlich im B2B gibt, in die selbstständige Welt bringst.
Ah,
Das
cool.
ist echt so ein Markenzeichen von dir. Und ich finde das so wichtig, das auch zu tun, weil ich finde, wir sind alle Expertinnen in dem, was wir machen, aber verkaufen haben die meisten von uns nicht gelernt. Und du hast jetzt, ne, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Du hast gesagt, also mental hast du schon mal kein Problem mit dem Verkaufen. Verkaufen ist aber Mindset und Handwerk. Und zum Beispiel diese zwei, drei Follow-up-E-Mails, die du von mir, beziehungsweise in dem Fall tatsächlich meiner Kollegin, noch bekommen hast, die sind halt das Handwerk. Und es geht Hand in Hand mit dem Punkt von, ah, nerv ich nicht, bin ich nicht, ist das nicht too much, kann ich da jetzt wirklich nochmal nachfragen, dann findet die mich vielleicht auch noch doof. Ne, also das sind Sachen, da greifen Handwerk und Mindset so eng ineinander. Und ich habe das festgestellt vor 4, 5 Jahren, als ich überlegt habe, mich selbstständig zu machen, habe ich halt so festgestellt, ey, dieses Verkaufswissen, dieses Expertenwissen, das ist das, was den allermeisten tatsächlich fehlt. Da wird dann noch eine weitere Ausbildung draufgeklatscht und man ist super expertig und vielleicht macht man auch noch mal einen Instagram-Marketing-Kurs oder Canva oder was weiß ich.
Gibt ja genug zur Auswahl, ne? Dass man
Gibt ja
sich
genug,
gut
was man
beschäftigt. Ne?
gibt genug, was man machen kann. Und ich merke das jetzt auch, also mittlerweile arbeite ich ja seit über 3 Jahren mit einer Mastermind, in der ich Frauen in den unterschiedlichsten Branchen online begleite. Und es sind halt wirklich auch immer die gleichen Sachen, die nicht passieren. Es sind immer die Verkaufsroutinen, die nicht passieren. Es ist immer dieses Gespräche mit Menschen führen. Es ist immer Follow-ups machen. Also es sind genau die gleichen Sachen, die über die verschiedenen Industrien hinweg als das funktioniert oder das ist ein Fehler. Ja, identifiziert werden können. Und deswegen sehe ich gar nicht so den krassen Unterschied, wobei ich schon auch bei meinen Kundinnen unterscheide, wollen die jetzt Unternehmen ansprechen, dann brauche ich ganz andere Arten von E-Mails, ne,
Ja,
da sind ganz
klar.
andere Strukturen dahinter, oder möchte ich im B2C oder anderen Selbstständigen was verkaufen?
Was ja
Also,
noch mal eine ganz andere Nummer ist, sage ich jetzt einmal, B2C zu verkaufen, ja. Also das
ja.
sehe ich, ich meine, ich kann das absolut unterschreiben und was so dieses branchenübergreifende angeht, weil ich ja im Content-Planungsclub, also inzwischen, ich habe unlängst geschaut, sind 140 Leute durchgelaufen, ja, sind also noch einige drinnen, aber ich sage jetzt mal 140 Businesses habe ich kennenlernen dürfen, die sehr, sehr unterschiedlich teilweise sind. Und trotzdem würde ich persönlich an erster Stelle das Mindset stellen. Dieses, ich habe Angst zu nerven, ja, oder sich ein Feedback extrem zu Herzen nehmen. Also ich habe ja jetzt eben den Launch gemacht. Ich habe 8 Verkaufsmails geschrieben, was für mich schon, ja, schon herausfordernd, ja. Und habe gesehen, es melden sich die Leute nicht ab. Ich kriege keine bösen E-Mails. Die Öffnungsraten sind stabil geblieben, sage ich jetzt mal. Und ein einziger hat mir retour geschrieben, das ist aber jetzt schon ein bisschen viel. Und ich habe einen halben Tag dran geknabbert. Ja, obwohl Mindset passt, ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, dass meine Kunden zumindest meine E-Mails lieben. Dass sie teilweise sagen, ja, auch wenn ich schon Kunde bin, bitte schick sie mir trotzdem, ich möchte sie lesen. Ja, alles gut, aber es war ein einziger, der gesagt hat, ich weiß nicht, also ich glaube, bisher hast du nicht so viele E-Mails geschickt, das ist schon jetzt ein bisschen nervig. Ja, und zack, an dem bin ich hängen geblieben, trotz allem Wissen und aller Erfahrung und allem drum und dran. Und so ähnlich geht es halt meinen Kundinnen auch. Und wie du sagst, eben, ich will nicht nerven, ich will nicht verkaufen, nämlich in dem Sinne verkaufen, wie sie sich denken, dass Verkaufen sein muss, nämlich nervig, aufdringlich, schreierisch. Und da sind wir gleich bei meiner nächsten Frage. Auf deiner Homepage habe ich gelesen, Vertriebsstrategie. Ja, das ist für mich so ähnlich wie Content-Strategie. Das ist so ein mächtiges Wort, so ein Ding. Boah, ich muss mir erst eine Verkaufsstrategie und eine Launch-Strategie und eine Content-Strategie und ich weiß nicht, was alles ausdenken. Und diese Strategie macht es ja total schwierig und groß und kompliziert. Und ich brauche noch viel Wissen. Ich muss also noch mindestens 3 Kurse belegen, damit ich das überhaupt hinkriege. Ja? Das ist also ein großes Wort. Wie kannst du dieses große Wort kleiner machen? Also nicht abwerten, sondern einfach verständlicher und kleiner machen. Was würdest du da jetzt so für unsere Zielgruppe an Tipps rausgeben können?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich möchte erstmal noch einmal kurz zurückspulen zu dem Teil mit dem Feedback, was du gerade
Ja.
gesagt hast. Es ist ja tatsächlich oft so, dass ungewolltes Feedback, unerfragtes Feedback von anderen Menschen, wie sagt man so schön, mehr über diese Menschen sagt als über uns selbst. Und was ich ganz, ganz oft feststelle, also was ich meinen Kundinnen da auch wirklich oft sage, ist, pass mal auf, wenn du Feedback nicht erbeten hast, dann geh drüber weg. Weil ganz oft kommt das Feedback dann von Menschen, die es selber nicht gewuppt kriegen, die irgendwie denken so, ah ja, was macht sie denn da schon wieder? Und das läuft ja alles total toll. Na, der verpasse ich jetzt einen Dämpfer. Vielleicht auch unbewusst.
Nee, da muss ich jetzt einmal dazwischen gehen. Das ist nämlich ein ganz, ganz lieber Kunde von mir,
Okay.
der schon mehrfach gekauft hat und wo also wirklich auch persönliche Gespräche schon möglich waren. Der halt einfach gemeint hat, so kenne ich die. Und er hat dann selber geschrieben, aber vielleicht ist auch nur das Gefühl, dass ich so gerne dabei wäre, es aber momentan zeitlich nicht schaffe.
Ja.
Ja? Aber ein anderes Beispiel, heute hatte ich mit einer Teilnehmerin einer neuen, eben aus dem Content-Planungs-Club gesprochen. Und die hat einen Vortrag gehalten in einer Firma, obwohl das eigentlich nicht ihre Kerngeschichte ist, ihre Kern. Publikum ist, wurde sie eben gebeten, da in der Firma einen Vortrag zu halten, den hat sie gemacht und hat dann das Feedback bekommen, dass ihre Folien für den Vortrag altbacken waren. Und das ist der Grund dafür, dass sie Hemmungen hatten, Webinar zu machen, weil dann müsste sie zuerst über PowerPoint oder Canva lernen, um dann fancy Folien zu machen. Da sind wir genau wieder dort, ne?
Du, da waren ja auch direkt wieder zwei Sachen. Ich habe vor 4 Jahren, als ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, einen kostenlosen Online-Kurs gemacht. Dieser Online-Kurs wurde on the go entwickelt. Das heißt, ich habe das Feedback eingesammelt der Leute bis Samstag, habe Sonntag, meistens nachts, weil es war im Sommer, das neue Modul erstellt. Und es hat mir tatsächlich nach 4 Wochen krassestem Input jemand gesagt, naja, bei so vielen Rechtschreibfehlern würde ich mich schämen. Das hat mich super angetickert, weil ich eben sehr auf Sprachen
Ja.
stehe und ich mir das auch nicht erklären konnte. Ich habe wirklich die letzte Präsentation von oben nach unten und es gab ein Typo drin. So, ne? Ich bin auch noch Deutschlehrerkind und so weiter.
Oh.
Und ich finde es dann aber, ich finde es so spannend, weil das ist halt wirklich der Fall, wo man sagen muss, es ist dein Problem, ja,
Ja.
und nicht meins. Und zum Beispiel bin ich auch ein Mensch, der sehr auf Text und Worte steht, aber ich habe kein grafisches Auge. Ich sage das einfach am
Ja.
Anfang von Präsentation. Ich
Bei mir
sage so,
genauso.
die Präsentation wird nicht durch Schönheit besprechen,
Ja.
bestechen, sondern durch Pragmatismus und dass ihr die Informationen darin findet, die für euch wichtig sind. Wenn ihr einen Design Award wollt, dann müsst ihr woanders hingehen. Und das ist meistens schon total entwaffnend. Und das ist
Ja.
beim Verkaufen halt auch oft der Fall. Also auch sowas zu sagen wie, hier müsste jetzt eine super Überleitung hin, habe ich nicht. Also einmal Hardcut, jetzt kommt das nächste Thema.
Pragmatismus ist dann wirklich ein guter Ausdruck dafür. Ja, Minimalismus, Pragmatismus, absolut, absolut, ja.
Und da ich jetzt auch keine schöne Überleitung zu der Strategiefrage habe, mache ich das
Gehen
jetzt
wir
mal
einfach
genauso.
zurück.
Spulen wir einfach zurück. Genau. Ich muss dazu sagen, die Website ist nicht die aktuellste. Das heißt, die habe ich vor 3 Jahren gemacht und weiß, also so Vertriebsstrategie würde ich tatsächlich eher im Startup-Kontext sehen, im Teams-Kontext, weil ich eben auch Teams zum Thema Verkaufen coache. Wer hat da welche Rolle? Wer will in welche Rolle reinwachsen und so weiter? Generell sehe ich es aber so, jeder sollte eine Strategie in puncto Verkaufen haben. Und die sieht bei mir oder in meinem Programm oft wie folgt aus. Sieh zu, dass du die Zielgruppe klar hast. Sieh zu, dass du ein Angebot hast, was passig ist, ein Problem löst und einen vernünftigen Preis hat. Sieh dann zu, dass du Seeglas sammeln gehst. Seeglas sammeln heißt bei mir, das Netzwerk zu aktivieren, weil ganz oft denken wir, es wäre viel, viel leichter, an komplett fremde Menschen zu verkaufen, als nochmal in unserem Netzwerk zu erzählen,
Ja.
was wir machen. Und dann habe ich was, was bei mir Verkaufsroutine heißt. Das bedeutet, dass du weißt, was deine umsatzrelevanten Tätigkeiten sind. Kurz Urdies. Was sind deine umsatzrelevanten Tätigkeiten, die du immer machen kannst, die du machst, auch wenn du völlig ausgebucht bist, wenn alles super gut läuft, die vielleicht jemand in deinem Team übernimmt, wenn du schon ein Team hast? Weil dann bekommt es einen, ja, dann bekommt es diesen Routinecharakter und dieses Ding von, ah ja, verkaufen muss ich ja immer. Das ist ja nicht irgendwann zu Ende und dann musst du das nicht mehr machen, sondern es ist was, was ganz natürlich sich in dein Business mit einfügt. Und wo du dann halt sagen kannst, okay, jetzt habe ich das mal 6, 8 Wochen gemacht, das und das hat es mir gebracht. Jetzt ändere ich mal eine dieser Urdies und gucke, was es verändert an meinem kompletten Erfolg im Verkaufen.
Das
Und
ist,
dann
glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, ständig dranbleiben. Ja, das ist das, womit ich mit manch meiner Kunden ein bisschen kämpfe, gerade im Content-Marketing-Bereich, dass sie sich also quasi Routinen auch aufbauen, regelmäßig Newsletter schreiben, regelmäßig Blogartikel, regelmäßig Podcast und plötzlich hören sehe ich sie nicht mehr. Dann haben sie eben einen oder mehrere gute Aufträge bekommen, hören auf, dieses Marketing zu betreiben. Der Auftrag ist vorbei, so, und jetzt fangen sie im Prinzip wieder nicht bei Null an, was jetzt zum Beispiel die Listengröße angeht, aber bei Null an, was ihr eigener Impuls ist, ja, was ihre eigenen Routinen sind, wie du sagst, Verkaufsroutinen, ja. Und das versuche ich also immer wieder auch rüberzubringen, dass ja, auch wenn das Business gut läuft, bitte mach weiter. Du kannst vielleicht die Schlagzahl niedriger machen, ja. Also ich habe auch zu Beginn 2 bis 3 Blogartikel pro Woche geschrieben. Mache ich schon lange nicht mehr, weil nicht notwendig. Aber gar nichts mehr machen geht deswegen auch nicht. Ja. Habe ich auch bei Kolleginnen gesehen, die gesagt haben, so, und jetzt habe ich 200 Blogartikel am Blog, jetzt muss ich eigentlich nicht mehr bloggen. Und ein Jahr später haben sie wieder angefangen, weil sie gesehen haben, oh, es läuft nicht so. Also dieses Verkaufsroutine, was ist denn drinnen für dich? Das ist vielleicht noch eine Frage. Was ist denn drinnen für dich in einer Verkaufsroutine, wenn ich sage, ich bin einerseits Coach 1:1 Business und auf der anderen Seite, ich verkaufe Online-Kurse und zwar nicht Selbstlernkurse. Das ist ja wieder ein eigenes Kapitel. Was würdest du da sagen? Wie schauen da circa die Verkaufsroutinen aus?
Also erstmal ist eine Verkaufsroutine eine sehr, sehr individuelle Sache, weil es auch davon abhängt, wo stehst du gerade. Diese Urtis, diese umsatzrelevanten Tätigkeiten, die unterteile ich noch in interne und externe.
Okay.
Interne Urtis sind die, die dafür sorgen, dass du die Reichweite, die du hast, die Menschen, die dir also schon folgen, die in deinem Newsletter sind oder so, dass du die an dich ranholst und dass du, wenn wir mal im Marketing-Sprech bleiben, dass du Vertrauen aufbaust, dass sie deine Expertise und Angebote kennen. Externe Urdis sind die, die dafür sorgen, dass deine Reichweite überhaupt mal wächst. Wenn du also an einem Punkt bist, dass du noch relativ frisch bist und keine große Reichweite hast, wirst du erstmal auf externe Urdis gucken. Und dann balanciert sich das zwischen beiden Sachen aus. Weil was ich wirklich auch oft sehe, ist, dass Menschen, die gar nicht viel Reichweite haben, oder gar nicht viele Leute im Newsletter haben, ich sag mal so bis 100 und die Hälfte davon sind Freunde und Bekannte, dass die aber jetzt jede Woche ein Newsletter schreiben. Wo ich sage, na ja, in dem Moment ist es vielleicht wichtiger, den Newsletter mal zu reduzieren auf alle 2 Wochen und dafür die Reichweite zu erhöhen, damit entweder mehr Leute in diesen Newsletter kommen oder du einen anderen Social-Media-Kanal für dich findest oder du auf Netzwerkevents gehst und so weiter. Da ist es also generell auch mal wichtig zu schauen, was ist dein Medium? Was funktioniert gut für dich? Bist du jemand, der sehr gerne und gut texten kann und deine Zielgruppe ist auch eine Zielgruppe, die gern liest? Starte einen Blog. Bist du jemand, der mehr übers gesprochene Wort geht? Dann ist vielleicht ein Podcast dein Medium. Und Podcast im Übrigen heißt ja nicht sofort, mach deinen eigenen Podcast auf, was wieder eigene Herausforderung hat, was so die Reichweite und das Wachstum des Podcasts angeht, sondern dann schau vielleicht erstmal, wie du in andere Podcasts eingeladen werden kannst. Und ganz, ganz wichtig bei diesen Urtis, bei dieser Verkaufsroutine ist es, dass du sie quantifizierst. Dass du also nicht sagst, naja, ich schreibe Newsletter und ich gehe in Podcasts und ich netzwerke, sondern dass du sagst, okay, pass auf, was habe ich in der Hand? Ich habe in der Hand, Beispiel ist das bei mir so, mein Ziel ist, pro Monat in 4 externe Podcasts eingeladen zu werden. Was bedeutet das? Dass wir 12 externe Podcasts anschreiben und Follow-ups machen, weil wir wissen, von der Conversion Rate landen wir dann bei 4 Podcasts. Was ich auch schaue, ist, okay, wie kann ich meine Reichweite vergrößern sonst noch? Ich kann auf Netzwerkevents gehen. Wie oft sollte ich das machen? Zweimal im Quartal. Okay. Und dann kann ich halt immer abhaken, habe ich das gemacht? Weil du hast vorhin gesagt, Claudia, das Wichtigste ist oft das Mindset. Ja, ich sehe das auch so, das Mindset und dann aber auch das Machen.
Ja,
Ich sehe
absolut.
einfach Menschen, die sich in Perfektion verlieren und die eigene Sachen nicht starten, weil, ne, weil sie nicht das perfekte Equipment haben oder keine Ahnung was. Und da muss ich echt sagen, ein gesunder Pragmatismus ist so wichtig. Lieber machen, lieber Feedback bekommen, ne, lieber rausgehen, als sich im stillen Kämmerlein die ganze Zeit um sich selbst zu drehen. Weil auch zum Beispiel Empfehlungen sind ein super wichtiges Tool in der Verkaufsroutine. Ja, jetzt kennen wir beide uns, jetzt weiß ich, was du machst, jetzt kann ich dich weiterempfehlen, wenn mir jemand über den Weg läuft, der für dich passt. Und
Genauso umgekehrt, ja.
das ist halt super wichtig. Also zusammenfassend dazu vielleicht zu sagen, es ist wirklich wichtig, da individuell mal drauf zu gucken. Ich habe da auch einen Workshop dazu gemacht und viele sagen dann, wenn sie sich das erarbeitet haben, naja, so schwer war das jetzt nicht, die Verkaufsroutine mir zu erstellen. Dann sage ich, ja, was nämlich schwierig ist die jetzt 6 Wochen durchzuziehen. Ja, nicht
Genau.
zu viel reinzupacken, nicht zu wenig, das wirklich auch zu machen, das sind die Sachen, auf die es echt ankommt.
Das ist eben beim Content Marketing auch so, ne? Ich habe da natürlich erstmal einen, also im Grundkurs drinnen, so quasi einen Fragebogen, wo sich die Leute selber committen dazu, zu dem, was sie vorhaben. Ja, und sie, was sie alles vorhaben. Ja, mit jeder Woche Blogartikel, jede Woche Podcast, jede Woche Newsletter und auch noch Reels dreimal pro Woche und dies und jenes, überfordern sich völlig damit. Ja, und am Papier schaut das ja ganz easy peasy aus. Aber haben sich zum Beispiel nicht einmal überlegt, wie lange brauche ich denn dafür und habe ich diese Stunden überhaupt? Wenn ich diese Stunden nicht habe, was fällt mir denn am leichtesten? Was macht mir am meisten Spaß davon? Und das erstmal zu machen. Aber das mit dem Mindset als erstes habe ich nur gemeint, wenn ich das Mindset nicht habe und Angst habe davor, andere Leute zu nerven oder Angst habe davor, mich zu zeigen oder zu verkaufen, dann hilft mir keine Verkaufsroutine, weil ich sie nicht machen werde. Ja, schlicht und ergreifend. Genauso ist es. Okay, das heißt, jetzt haben wir die Strategie ein bisschen runtergebrochen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, eben sich auch quantifizierbar vorzunehmen, ja, oder eben auch nicht so viel vorzunehmen, wie ich immer sage. Jetzt wird dir wahrscheinlich auch über den Weg gelaufen sein, gerade 2024, wobei es war 2020 so, es war 2021, 22, 23. Jetzt haben wir 2024 und jetzt erzählen ganz viele Vertriebsprofis, ExpertInnen, dass alles, was wir bisher gemacht haben, nicht mehr funktioniert und alles ganz anders gemacht werden muss. Man muss nicht mehr bloggen, man muss nicht mehr podcasten, man muss aber auch keine Facebook-Ads schalten und keine Google-Ads und was auch immer. Jetzt die Frage an dich, was funktioniert jetzt noch im Verkauf? Wobei ich dazu sagen muss, ich habe also 2015 das Abenteuer Homeoffice gestartet Und seit, ja, ich würde sagen, seit 2017 könnte ich davon leben, ja. Und habe 2020 dann eben meinen Job auch aufgegeben. Es war 2015 leichter. Das muss man dazu sagen. Man ist leichter oder schneller an die Leute rangekommen, würde ich jetzt mal sagen. Auf der anderen Seite war es schwerer, weil es nicht so viele technische Möglichkeiten gegeben hat. Muss man auch dazu sagen, ja. Das heißt, für dich die Frage, was funktioniert in deinen Augen 2024 und in Zukunft noch im Verkauf und was nicht und wie kreativ müssen wir jetzt werden? Müssen wir überhaupt?
Ich liebe deine Fragen, die sind wirklich großartig. Ich bin ganz großer Anti-Fan. Mir ist das richtige Wort gar nicht eingefallen. Also ich habe eine ganz große Abneigung gegen dieses ständige Trendgedöns.
Ja.
Von ja, es ist jetzt unbedingt das und wir müssen jetzt alle das und das funktioniert nicht mehr.
Das hatte ich gehofft, dass du das bist.
Das stimmt einfach nicht. Genauso habe ich manchmal Menschen, wenn wir in Vorgesprächen sitzen, die sagen, oh, ich habe das Programm XY gekauft und da wurde mir gesagt, ich würde total geile Umsätze machen. Und dann habe ich das gekauft und danach wurde mir gesagt, ja, du musst jetzt 90 Tage bei Instagram jeden Tag live gehen. Und ich will das gar nicht, das ist gar nicht mein Ding. So. Und deswegen kriege ich da so Plack wirklich. Also ich finde das wirklich, wirklich schlimm. Weil dann natürlich oft auch gut Geld und Hoffnung in diese Programme und Aussagen von diesen Möchtegern-Gurus fließt. Also finde ich wirklich, wirklich schlimm. Was funktioniert noch? Aus meiner Sicht funktionieren die Basics, die bisher halt super wenige machen. Wo ich eben auch in meinen Programmen sehe, wir bringen unseren Kundinnen das bei, wie es funktioniert. Und dann müssen wir aber jede Woche an ihrer Seite sein und immer wieder nachpieksen, ob sie das gemacht haben, wie es aussieht, was die Ergebnisse sind. Wir sagen dann gerne, also bei uns in unserem Programm gibt es so ein Ding, das heißt auf die Ketchupflasche hauen, weil das ist so, stell dir so eine Glas-Ketchupflasche vor, du haust drauf und haust drauf und haust drauf und es passiert nichts. Dann kannst du halt losgehen und mit einem Messer drin rumvorwerken, was ja meistens auch nicht so richtig toll funktioniert. Und wenn du das fünfte Mal ploppst oder das fünfte Mal draufhaust, dann macht es plopp und dann sind zig Kunden da. Und genauso ist es beim Verkaufen. Es geht um Kontaktpunkte finden, also ne, Möglichkeiten mit unseren möglichen KundInnen in Kontakt zu sein. Und das ist meistens eine Kombination aus einem Blog oder einem Podcast und einer Website und vielleicht einem Social Media Kanal und vielleicht treffe ich Leute auch in echt. Also wieder eine Kombination aus verschiedenen UATs, umsatzrelevanten Tätigkeiten. Und wenn du mich fragst, was das Wichtigste ist, nach wie vor und immer bleiben wird, ist Verbindung aufzubauen, Beziehung aufzubauen. Und sei das in einem Funnel, dass du irgendwie, ne, wenn es ein automatisierter Funnel ist, dass du da irgendwie sichtbar wirst, Videos reinbaust, Möglichkeiten, dich als Mensch kennenzulernen. Oder dass du eben sagst, ey, ich bin auf bestimmten Events unterwegs, ich zeige mich, wie ich bin. Ja, Authentizität, sehr, sehr ausgelatschter Begriff, aber dieses echte und ehrliche mit deinen Werten und auch regelmäßig über dein Angebot zu reden, das ist super wichtig, weil was ich so oft sehe, ist, dass Kundinnen oder mögliche Kundinnen manchmal 2 Jahre um DienstleisterInnen rumschleichen, weil ihnen die Tür nicht aufgemacht wird. Weil sie denken, oh, die ist bestimmt schon zu weit, die will nicht mit mir arbeiten oder ich weiß nicht, ob das Programm was für mich ist und so weiter. Und dann muss man sagen, mach mal die Tür auf, lass mal zu, dass jemand mit dir redet und bau nicht die ganze Zeit nur deinen Expertenstatus auf. Weil dann sitzt du irgendwie im Elfenbeinturm und keiner traut sich zu dir hoch.
Und dann wird noch die Webseite so überarbeitet, dass sie einem und seinen eigenen Werten eigentlich gar nicht entspricht, sondern Hochglanz ausschaut, sage ich jetzt einmal, und man den Menschen dahinter gar nicht sieht. Ne? Das ist dann das nächste Problem, das da auftauchen kann.
Und du hast vorhin, du hast es im Eingang, das hast du auch gesagt, du mit deinem Denglisch und so. Und als ich die Fotos damals gemacht habe, hat mein Schwager zu mir gesagt, wieso machst du die denn an der Ostsee? Du bist doch Sales Coach, du müsstest mit einem Abakus und einem Retter
Oh.
irgendwie sitzen. Und Mein Papa hat damals auch zu mir gesagt, also ich habe irgendwann mal bei meinen Eltern gearbeitet und mit Kundinnen gearbeitet. Und da meinte mein Papa so, also dieses Denglisch, mich würde das ja nicht abholen. Und da habe ich gesagt, ja, Papa, soll's auch nicht.
Genau, bist nicht mein Zielkunde.
Ich will ja gar nicht mit dir arbeiten, das ist in Ordnung. Und ich finde es so wichtig, dass wir unsere eigene Stimme haben und finden und dass wir nicht teflonmäßig nur Sachen in die Welt, das wirst du mit deinem Content-Club ja, ne, sehr,
Gut,
sehr oft
Bro.
erleben. Wir wollen nicht was rausschießen, wo jeder nickt und was so der kleinste gemeinsame Nenner ist, sondern wir wollen auch anecken und wir wollen für was stehen und wir wollen, dass die Leute genau mit uns arbeiten können oder wollen. Du kannst verkaufen auch woanders lernen, mit Sicherheit, aber nicht so, wie es ist, mit mir zu arbeiten. Und das macht den Unterschied.
So wie viele sagen, naja, da ist ja schon so oft drüber geschrieben worden oder gesprochen worden und da gibt es schon so viele Experten, wo ich dann sage, ja, das heißt, es gibt einen Markt, wenn es viele Experten gibt, ne?
Genau.
Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe, also Pomodoro-Technik war schon immer etwas, was mir geholfen hat und ich habe Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, über Pomodoro-Technik zu schreiben, weil es doch schon 12.000, 30.000, Artikel über Pomodoro-Technik gibt, ja. Und das war wirklich und ist bis heute, also den habe ich, glaube ich, 2016 oder so geschrieben, der wird immer noch viel aufgerufen, ja, weil es mein Pomodoro-Technik-Artikel ist und nicht einer, den eigentlich jeder geschrieben haben könnte.
Ja.
Ne? Und Content ist halt auch so ein schöner Filter, ne? Wenn jemand, so wie du eben von deinem Papa erzählt hast, nicht? Wenn jemand sagt, also, das ist Englisch, ich weiß nicht, das ist nichts für mich. Ja, super, danke. Ja? Ein Orientierungsgespräch, das nicht notwendig ist, weniger auf meiner To-Do-Liste, ja, oder auf meinem Kalender. Und was ich auch, also an Content und Vertrieb, das gehört ja irgendwie, also für mich gehört es zusammen, ja? Was ich so toll finde, ist, dass wir da eben einen Filter setzen können und ohne einen Artikel drüber zu schreiben, was meine Werte sind, die Werte rüberbringen kann.
Absolut, absolut.
Weil wenn mir jemand eine E-Mail schickt mit, das sind meine Werte, kann ich sagen, aha, wo sehe ich die denn sonst? Wie
Ja.
drücken sich die denn aus? Was bedeutet denn das für die Zusammenarbeit zwischen uns? Ja? Und also ja, es ist ein Marathon. Es ist die Regelmäßigkeit, es ist die Kontinuität, so wie du auch sagst mit der Verkaufsroutine. Auch das ist eine Frage von Kontinuität, dass eben auch deine Werte und deine Persönlichkeit, das hängt ja zusammen, darüber kommen und dadurch der Filter gesetzt wird, ne?
Ja, absolut. Ich finde ja auch, also wir sind ja alle keine riesigen Konzerne. Also
Gott
ich
sei
finde
Dank.
Marketing und Verkaufen, das geht für mich Hand in
Ja.
Hand. Ja, Verkaufen ist nichts, Kaltakquise, ich nehme das Telefon in die Hand. Und auch in der Verkaufsroutine zum Beispiel sind Sachen wie zwei Social Media Posts oder zwei Instagram Posts pro Woche oder ne, ein Reel pro alle 2 Wochen oder was auch immer, das steht da alles mit drin, weil es Hand in Hand geht und weil es eben darum geht zu schauen, was kriege ich regelmäßig unter, was sollte ich tun mit dem Ziel, Menschen für mich zu interessieren, die dann auch Kunden, Kundinnen werden können. Das Wichtige an der Stelle ist ja, du hast ja auch gerade gesagt, okay, ein Orientierungsgespräch weniger. Ganz oft ist es ja so, wenn wir noch nicht genügend Orientierungsgespräche haben, wenn wir also so das Gefühl haben, oh Gott, ne, keiner bucht bei mir ein Vorgespräch, dann haben wir so ein bisschen dieses Ding von, na, ich nehme lieber die, die da kommen. Und dann sind es aber die falschen Menschen und dann machen wir vielleicht noch Follow-ups und das ist ja unglaublich frustrierend, weil wir so viel Zeit in Menschen stecken, die nicht unsere Kunden werden können oder werden. Und deswegen finde ich diese Klarheit darüber, wer wir sind, mit wem wir arbeiten wollen und so weiter, und das darf sich auch über die Zeit natürlich entwickeln und schärfen,
Absolut, ja.
finde ich absolut, absolut notwendig,
Und auch
um,
spannend, ne?
ja.
Weil es doch auch eine eigene Weiterentwicklung ist.
Absolut.
Wenn ich mir denke, wo habe ich meine ersten Kundinnen und Kunden noch in einem ganz anderen Feld herbekommen? Das war Ja, im Elternverein. Wir sind beim Thema Netzwerken, ja. Also im Elternverein hat man sich unterhalten, was machst denn du so? Ah, spannend, okay. Und 3 Monate später war dann eine Frage, du kannst mir mal hier oder da helfen, ne? Was natürlich auch immer tricky ist, wegen Freundschaftspreis und so weiter, anderes Thema. Aber so sind meine ersten Kunden gekommen, ne? Und das, was oft, gehen wir zum Thema Netzwerken, weil das ist ja auch eines von deinen Themen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich Netzwerken höre, obwohl ich diese Erfahrungen gemacht habe, ja, dann ziehe ich mich gelinde gesagt zurück. Ja, also so dieses zweimal pro Quartal auf eine Netzwerkveranstaltung. Ich habe viele Jahre selber ein Frauennetzwerk geleitet mit Selbstständigen. Und einmal pro Monat treffen und so weiter. Auch da habe ich meine Kundinnen herbekommen, aber es entspricht nicht meinem Naturell und deswegen mache ich es nicht mehr. Aber unter Netzwerk wird halt oft so etwas, das muss ein Geben und ein Nehmen sein. Also wenn ich so wie zwischen uns zwei, ja. Wenn ich dich jetzt einlade in meinen Podcast oder reinlasse oder wie du es immer nennen möchtest, ja, dann will ich natürlich selbstverständlich auch bei dir im Podcast sein. Das hat sich jetzt im letzten Gespräch, wo wir uns kennengelernt haben, ganz natürlich ergeben. Wenn ich die Erwartung gehabt hätte oder wenn ich diese Erwartungen hätte, wenn ich dir jetzt was Gutes tue, dann will ich aber auch was Gutes retour, haben. Das ist Stress pur, oder?
Ja, ich liebe
Aber es
deine.
wird oft so gesehen, ne? Es wird oft so, Netzwerken bedeutet, ich denke nur an BNI. Wurde so oft gefragt, Claudia, du wärst ideal für BNI und ich, nein, will ich nicht, ja. Aus dem Gedanken heraus, ich muss dann die Leute aus diesem Chapter empfehlen, egal ob ich die gut finde oder nicht. Damit ist Netzwerken für mich erledigt. Wir reden noch gar nicht von Network Marketing, das können wir überhaupt rauslassen, ja.
Das können wir gerne rauslassen. Das bin ich kein Fan von. Also einmal möchte ich trotzdem noch wieder zurückspulen zum Freundschaftspreis, weil was da so wichtig ist, die Menschen, die uns am besten kennen, die am nächsten an uns dran sind, das sind die, die schon wissen, wie gut wir sind und was sie bei uns bekommen und wie hoch die Qualität ist. Plus, wir geben bei Freunden und Bekannten eh immer 150% und nicht nur in Anführungszeichen 100. Das heißt, der Preis darf auf gar keinen Fall niedriger sein. Also du darfst da gerne,
Danke, super.
ne, um dich an ein neues Produkt ranzutasten. Also als ich zum Beispiel mit 1:1 Coachings angefangen habe, da habe ich auch nicht das erste Produkt gleich zum vollen Preis verkauft, sondern habe für mich gesagt, okay, Gretel, sammle ein bisschen Selbstbewusstsein, guck, wie der Markt so ist für Gespräche, habe einen No-Brainer-Preis, der da dranhängt. Das heißt, die erste Person, die das gekauft hat, hat Preis X bezahlt, die nächste Person dann schon Preis Y. Und so habe ich mich
Ja.
innerhalb von 3 Verkäufen an den Preis ran gearbeitet, den ich gerne wollte. Aber es gibt nichts wie Freundschaftspreis ist nur 70% oder so. Auf gar keinen Fall. Dann beschneidest du dich gleich an zwei Fronten und es darf einfach nicht
Ja,
sein.
und du riskierst unter Umständen eine Freundschaft.
Das auch
Das
sowieso.
noch dazu, ne? Ja,
Ja,
genau.
absolut. Und das Thema Netzwerken beziehungsweise Netzwerk würde ich auch noch mal ein bisschen aufsplitten. Also das Netzwerk zu nutzen, das wir schon haben. Ganz oft merke ich das, dass Menschen gar nicht wissen, welches Netzwerk sie schon haben. Du hast es gerade erwähnt. Du hast es in dem Elternnetzwerk oder
Elternverein, ja, von der Schule.
Elternverein das erste Mal verkauft. Mein Orthopäde hat mich gefragt, was ich mache und meinte dann, oh, Health Coach, fancy. Und also wenn es darum geht, das Netzwerk zu aktivieren, dann geht es mir darum zu sagen, die Menschen um mich rum, mögliche Kundinnen, mögliche Multiplikatorinnen, und das können auch Menschen sein, mit denen du deine Ausbildung gemacht hast, mit denen du eine Coaching-Ausbildung gemacht hast, mit denen du zur Schule gegangen bist, ne, je nachdem, was du anbietest, die sollen einfach wissen, was du machst. Weil ganz oft wissen die das nicht. Und da mal eine E-Mail zu schreiben und noch mal eine Nachricht hinterher zu schicken und oder sich auf ein Gespräch zu treffen, um zu sagen, hey, pass mal auf, ich mache jetzt übrigens seit neuestem XYZ und ich arbeite mit Kundinnen oder mit Menschen, die dieses und jenes Problem haben. Wenn es für dich relevant ist, dann lass uns doch mal konkret darüber reden oder empfiehl mich gern weiter, wenn du jemanden kennst, für den das spannend sein kann. Das meine ich mit Netzwerk aktivieren. Das andere, dieses Netzwerk-Events besuchen, da finde ich es super, super wichtig, einfach zu gucken, auf welche Art von Netzwerk-Event du dich wohlfühlst. Also meine Geschäftspartnerin Laura und ich, wir machen zum Beispiel einmal so im Quartal das Coffee Speed Networking. Das war jetzt gerade gestern wieder.
Oh,
Und
habe ich verpasst, verflixt.
ja, da,
Ich
nicht.
habe heute, ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Landingpage geschaut und schwupp war nur die Warteliste da, mal verflixt noch einmal.
Und das ist zum Beispiel so ein Event, das ist mit 350 Anmeldungen hatten wir dieses Mal 165 Menschen, also ein Mann und der Rest waren Frauen, waren da. Es ist eine kleine Atmosphäre oder eine Atmosphäre, wo die Menschen oder die Frauen in kleine Breakout-Rooms gesteckt werden von 4 Leuten, wo wir auch ganz klar sagen, natürlich reden wir auch über unser Programm, aber im Vordergrund steht ihr und euer Netzwerken. Also es gibt da 3 Netzwerkrunden und 3 Frauen haben die Möglichkeit, vor allen Anwesenden zu pitchen. Das finde ich halt, ist ein ganz anderes Event als der BNI, den du erwähnt hast, wo ich irgendwie zig Leute empfehlen muss, die in meinem Chapter sind. Und dann, glaube ich, ist auch noch wieder eine Grundeinstellung zum Thema Netzwerken. Also wenn ich irgendwo was reingebe, und die meisten Menschen, mit denen ich übrigens arbeite, können viel besser geben, als dass sie annehmen können.
Ja.
Aber wenn ich was reingebe, erwarte ich nicht, dass von der gleichen Person was zurückkommt, sondern ich weiß einfach, dass ein gutes Netzwerk davon lebt, dass wir alle geben und dass wir aber auch um Hilfe bitten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Schwerste für mich ist, in meinem Netzwerk zu sagen, ah, ich bräuchte hier irgendwie. Ne? Also ich gebe sehr gerne, nehmen fällt mir noch schwer. Und ich hatte vor ein paar Monaten so einen Fall, dass ich anwaltlichen Beistand brauchte und habe halt wirklich dann gedacht, um Gottes Willen, und wo findest du jetzt den richtigen und wem kannst du
Wer hat schon
vertrauen?
die Telefonnummer eines passenden Anwalts, sage ich
Ganz
jetzt einmal
genau.
auf der Kurzwahl, ne?
Ganz genau. Und ich habe das aber in eine Gruppe gestellt von meinem Netzwerk. Das ist so ein Expertinnen-Treffen, das wir ab und zu mal offline machen. Und zack, bumm, an dem einen Termin, an dem ich nicht teilnehmen konnte, das ist zweimal im Jahr, war eine Anwältin für genau das Thema aus Berlin dabei. Ja, ich wohne bei
Cool.
Berlin, das heißt, wir haben uns dann auch persönlich getroffen. Und das finde ich eben so, so wichtig, dass wir uns ein stabiles Netz wirklich aufbauen. Dass wir dann auch nutzen, um mal reinzufallen und dass wir eben nicht erwarten, ich gebe der Person was, das heißt, ich muss von der gleichen was zurückbekommen, sondern es ist ein generelles Geben und Nehmen.
Sehr, sehr cool zusammengefasst. Ja, gefällt mir sehr gut. Und also das möchte ich gerne ausprobieren mit den kleinen, feinen Breakout Rooms, bitte.
Ja,
Ich
sag
habe
ja.
Newsletter habe ich mich schon eingetragen, aber dann werde ich mich auch noch auf die Warteliste eintragen, weil das entspricht meinem Naturell nicht erst seit 2020, sondern eigentlich schon immer, dass ich mein Homeoffice absolut liebe. Und ich bin nicht, ja, ich bin vielleicht ein bisschen scheu, aber nur offline. Online bin ich nicht scheu. Ja, also online geht alles in aller Gruppengröße und 1:1. Ich liebe Menschen, ja, bin gerne unterwegs, aber nicht auf dem Level von 50 oder 100 oder 200 Leuten in einem Raum. Das halte ich einfach nicht aus. Das ist nicht meins.
Genau, das mag ich mittlerweile auch nicht so sehr, weil dann auch gerne irgendwie mal eine Migräne reinkickt oder so.
Ja.
Aber wir dürfen uns das machen, wie wir wollen. Und es gibt wirklich tolle digitale Netzwerk-Events. Also wir dürfen, beziehungsweise wir müssen auch immer mal hinterfragen, wo habe ich vielleicht irgendwie einen antiquierten Glaubenssatz? Wo erzähle ich mir irgendwas, was gar nicht wahr ist? Wo kann ich mir die Welt doch eigentlich so machen, wie sie mir gefällt? Und dann werden wir feststellen, dass Verkaufen nicht so unangenehm sein muss, wie ich das vielleicht denke, dass Netzwerken eigentlich auch was ganz Tolles sein kann. Wir sagen nämlich zum Beispiel auch am Anfang von unserem Coffee Speed Networking, jede nimmt Raum ein. Jede soll Raum einnehmen. Jede hat, oder die einzelnen Breakout Rooms gehen 10 bis 12 Minuten. Wie gesagt, da sind dann 3 bis 4 Frauen drin. Und dann sagen wir halt auch, hey, eine ist Timekeeperin und achtet darauf,
Ja.
dass jede 3 bis 4 Minuten Redeanteil bekommt, weil es geht darum, dass ihr hier präsent seid und dass ihr für euer Business da seid. Ihr sollt nicht einfach nur eine Stunde eine gute Zeit haben, das natürlich auch, aber ihr sollt auch mit dem Mindset, da sind wir wieder, reingehen. Ach, was bringt mir das denn für mich und mein Business? Und ja, es darf dir was bringen für dich und dein Business.
Danke, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist, glaube ich, auch einer dieser Glaubenssätze, dass ich nicht drüber nachdenken darf, also nicht ich persönlich jetzt, dass man nicht drüber nachdenken darf, was bringt mir das? Das ist ja egoistisch.
Kann ich nur nicken.
In diesem Sinne, Gretel, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr spannend. Vielen Dank fürs Dasein. Wir werden uns an anderer Stelle sicher sehen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Netzwerk und ich freue mich, dass du in mein Netzwerk gekommen bist, dass du deine Verkaufsroutine sozusagen durchgezogen hast und ich da drinnen aufgeploppt bin. Vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich danke dir.
Sehr gerne.